Durst nach Leben. Über den Glauben reden, die 40 Tage oder besser gesagt 43 Tage sind um, finden heute ihren Abschluss. Viele von uns haben angefangen, regelmäßig für Menschen zu beten. Und ich habe gerade in der vergangenen Woche eine Mail gekriegt von jemand, der hat mir geschrieben, ja, er hätte jetzt auch angefangen, regelmäßig für seine Kollegen zu beten, denn ansonsten ist er nur mit Christen umgeben und die einzigen Heiden, die er so kennt, sind so die, die er bei der Arbeit hat. Und er schrieb, das Sagenhafte ist, dass er seitdem wirklich tiefe Gespräche über den Glauben mit diesen Menschen hat. Stundenlange Gespräche, keine Angst, geht nicht auf Kosten der Arbeitszeit, schrieb er mir, aber wirklich ganz, ganz tolle, tiefe Gespräche und das wünsche ich eigentlich jedem von uns. Es ist unglaublich. Warum tun wir das? Warum reden wir über unseren Glauben? Haben wir Nachwuchssorgen? Nein, darum geht es nicht. Weil eine Hoffnung in unser Leben hineingekommen ist. Und diese Hoffnung, die wünschen wir einfach jedem. Diese Freude, die auch gerade in dem letzten Lied so zum Ausdruck gekommen ist. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Freut uns das, dass Jesus unser ist, dass wir in ihm sein dürfen und dass er gesagt hat, ich bin in euch. Eine Hoffnung ist in unser Leben gekommen und es ist wahr, was in dem Anfangsvers steht, was wir gelesen haben und in dem Vers unmittelbar danach, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Und mit ewig ist nicht nur immerwährend gemeint, sondern ein Leben in einer ganz neuen Qualität, einer neuen Geborgenheit, einer neuen Ausrichtung und einer neuen Fülle. Jesus hat auch über den Glauben geredet und ich finde das sehr hilfreich, wie er das so gemacht hat und die Evangelien berichten uns ja davon. Es ist gut, sich das mal so ganz bewusst vor Augen zu halten. Wie hat Jesus eigentlich über den Glauben geredet? Wie hat er über seinen himmlischen Vater geredet? Wie hat er über das Reich Gottes mit den Leuten geredet? Diese Woche haben wir in der Bibelstunde von einer seelsorgerlichen Begegnung mit einer Frau gelesen, drüber gesprochen und wenn ihr dem Heft gefolgt seid, dem 40-Tage-Heft, seid ihr auch auf diese Geschichte gestoßen. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu weitergeben, die vielleicht helfen können, auch einmal über mehr ins Gespräch zu kommen mit euren Kollegen als über den neuen Computer oder über den Urlaub, den ihr jetzt so im Juli oder im August angepeilt habt. Johannes 4, die Verse, also es ist eine, muss dazu sagen, es ist wirklich, ich glaube, die längste Geschichte, die sich findet im Johannesevangelium. Und ich habe so beim Lesen gefunden, diese Länge macht es auch ein bisschen schwer. Eigentlich könnte man darüber 3 Bibelstunden und 4 Predigten halten, um sie wirklich auszuschöpfen. Und ich gehe ein bisschen selektiv hier vor. Also mir kommt die Geschichte vor wie ein ganz, ganz tiefer Brunnen, der unheimlich voll ist mit frischem Wasser. Und ich kriege den nicht ausgeschöpft, ich schaff's nicht. Aber 2 Eimer voll, das wäre schon was. Er musste, also mit er ist Jesus gemeint, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. Er war auf dem Weg in seine irdische Heimat nach Galiläa. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß. Und nah bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Das lag mittlerweile, na, sagen wir mal, 1700 Jahre zurück, ganze Weile. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude eine Samariterin um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samariterinnen, mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selber daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Soweit zunächst einmal. Also von einem Brunnen ist die Rede zunächst einmal in einer sehr trockenen Gegend. Nicht so wie wir. Wir haben oft Überfluss an Wasser. Wir können das gar nicht uns vorstellen, wie das ist, wenn wirklich Mangel an Wasser ist. Die Sonne sticht. Sie wird nicht als angenehm empfunden, sondern als eine Plage. Hitze, Steppe, Öde, fast schon Wüste. Die Gärten sind gelb. Und da ist dieser alte Brunnen. Wenn der erzählen könnte, was der für Geschichten erzählen würde. Ein Magnet, da kommen ja viele Leute zusammen bei so einem Brunnen in so einer trockenen Gegend, ganz unterschiedliche Leute. Menschen, die hierher kamen und die Durst hatten, die tranken und wussten, das ist jetzt genau das Richtige. Kaltes, frisches Wasser aus der Tiefe. Herrlich. Vielleicht habt ihr auch schon mal so Erlebnisse gehabt, so richtig Durst, die Sonne brennt und dann habt ihr diesen Hydranten gesehen, da lief Wasser raus und ihr lässt das Wasser über den Kopf rauschen. Boah, das ist das Beste, was man sich vorstellen kann. Der Brunnen kennt Geschichten, ganz alte Geschichten. Von Jakob zum Beispiel, dem Ururvater von Israel. Und der kam oft hierher, auch um zu beten. Weil der Brunnen für ihn ein Zeichen war. So großzügig ist Gott von ihm. Er ist die Quelle von etwas sehr, sehr Gutem. Von ihm komme ich nicht los und will ich nicht loskommen. Ein uralter Brunnen. Und noch immer, noch nach 1700 Jahren, kommen Leute hierher. Da kommen Hirten aus der Gegend mit ihren Herden, mit dem Kleinvieh oder auch Menschen auf der Suche, für die das nach wie vor ein heiliger Ort ist, wo sie ihre Gebete verrichten können, wie es die Tradition will. Und ganz früh morgens, da kommen immer so die Frauen aus dem Dorf, aus Sychar. Sychar liegt ungefähr ein Kilometer östlich von der Quelle hier. Und die kommen alle zusammen und sie reden durcheinander, sie tauschen den neuesten Tratsch aus. Ist ja auch die einzige Gelegenheit am Tag, wo man so zusammenkommt und es ist noch früh, nicht ganz so heiß und es wird getratscht. Und manche sind es Gequatsche leid. Eine Frau aus dem Dorf, die geht darum schon eine Weile nicht mehr mit den anderen mit. Sie nimmt in Kauf, dass es später um die 6. Stunde, also in der Mittagszeit, unangenehm ist, unangenehm heiß. Aber ihr ist die Sonne lieber als das Gequatsche und der Tratsch der Frauen. Sie geht auch lieber allein zum Brunnen als mit anderen. Und sie hat schon eigentlich nichts mehr im Leben, auf was sie hoffen kann. Das wird aus der Geschichte sehr, sehr deutlich. Es dreht sich nur noch um dieses tägliche Wasserholen. Wenn Wasser im Haus ist, ist gut. Wenn kein Wasser da ist, ist schlecht. Muss es sich wieder auf den Weg machen. Kennt ihr Menschen, die auch so sind, die scheinbar für Gott keine Antenne haben, die einen sehr, sehr engen Horizont haben, nur noch an ihr Wasser so jeden Tag denken, wo das echte Bedürfnis nach Leben verschüttet ist wie ein verschütteter Brunnen. Und ihr denkt, also mit dem kann man wirklich mit gar nichts kommen, was Glaube heißt oder was Gott heißt. So Leute gibt's. Kann Gott da überhaupt was machen? Es ist so hoffnungslos. Man redet irgendwie aneinander vorbei. Wir haben unsere vier geistlichen Gesetze und was weiß ich. Und du sagst den Leuten was von Vergebung. Sagt mir nichts. Kann Gott da was machen? Zurück zu der Frau. Mittags ist ja meistens nichts los. Und die Sonne, die flimmert heute auch und sie geht da zum Brunnen und, oh Überraschung, sie ist nicht allein, denn am Brunnen, da ist schon jemand. Da sitzt jemand und der scheint ziemlich müde und fertig zu sein. Und da wird sie ein bisschen nervös. Wer ist das? Ein Mann? Ach du Schreck. Sie kennt ihn nicht. Er ist jüdisch angezogen, wird ja immer schöner. Und wie sie näher kommt, da spricht er sie auch noch direkt an. Gibst du mir Wasser zu trinken? Die Sprache verrät ihn, es ist ein Galiläer. Man muss vorsichtig sein bei diesen Leuten. Sie sagt, ich kann sehen, du bist ein Jude, wieso sprichst du mit mir? Zur Information, Juden sprachen nicht mit Samaritern. Juden und Samariter waren Halbgeschwister. Und es gibt nichts Schlimmeres als Halbgeschwister. Da gibt es oft viel mehr Streit als mit fremden Leuten. Die redeten nicht miteinander. Und dann noch, ein Mann redet nicht mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Und dann noch, das wissen wir ja offiziell noch nicht, erfahren wir erst durch die Geschichte, ein Rabbiner redet nicht mit einer Sünderin. Ein Rabbiner redet in der Öffentlichkeit noch nicht einmal mit seiner eigenen Frau. Das gehörte sich nicht. Du bist ein Jude und redest einfach so eine Frau an, aber dieser Mann ist anders als die anderen. Er ist auch nicht so wie die Frauen aus dem Dorf. Er gibt keine schnellen Ratschläge, ohne wirklich gehört zu haben. Und was sie nicht weiß, er sieht, wonach sie sich sehnt. Er sieht sogar eigentlich tiefer als sie selber, wonach sie sich sehen. Er guckt unter das Verschüttete durch und weiß, was ihr fehlt. Ihr fehlt Leben. Leben so klar und so frisch wie Quellwasser. Und dieses Quellwasser, nach dem sie sich sehnt, das ist ja nur eine ferne Ahnung von dem, was Jesus ihr wirklich geben will. Die echten Bedürfnisse, die stehen uns nicht auf der Stirn geschrieben. Sie sind manchmal so tief verborgen in unserem Herzen, dass wir sie selber nur so ganz, ganz schwach spüren. Vielleicht noch weniger als spüren, nur ahnen. Wie bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Bedürfnisse habe ich keine. Ich bin jung, fit, erfolgreich. Also ist jetzt nicht O-Ton ich, sondern O-Ton vielleicht von jemand anderem. Wir haben alles, wissen aber eigentlich nicht wozu. Wozu ist unser Leben gut? Hat es irgendeine Bedeutung über sich selber hinaus, wenn ich mich plötzlich in Luft lösen würde? Wäre da jemand, der mich ernsthaft vermisst? Und in 100 Jahren, wer wird sich an meine Eins in Mathe oder an mein Häuschen erinnern? Was ist denn, wenn das Herz Durst hat? Was ist, wenn die Seele Hunger hat? Hunger und Durst nach Leben, tiefe Sehnsucht. Wenn es sowieso scheinbar keinen gibt, der diesen Hunger und diesen Durst befriedigen kann, dann verdrängen wir diesen Hunger und diesen Durst mit der Zeit. Es kommt so eine Schicht Sand drüber, eine Schicht Steine drüber. Und irgendwann haben wir mit Erfolg das so weit verdrängt, dass wir uns gar nicht mehr dieses Hungers und diesen Durstes bewusst sind. Wie wird man glücklich? Früher gab es noch eine Steigerung von glücklich. Heute redet man von glücklich sein, aber früher gab es noch eine Steigerung von glücklich. Ihr werdet sagen, na klar gibt es eine Steigerung von glücklich, glücklicher. Ja? Aber früher hat man noch ein anderes Wort gehabt, das nochmal so glücklich zum Quadrat war, nämlich selig. Das war glücklich zum Quadrat. Das muss es doch irgendwo geben, oder? Wir reden über den Glauben. Aber alle die Diskussionen, ja, wo einer besser argumentieren kann als der andere und der andere wird dann an die Wand geredet, das sind doch alles Nebenkriegsschauplätze. Wenn wir diese Diskussion gewonnen haben, was haben wir dann erreicht? Unter der Steinschicht kommt dann wieder eine neue Steinschicht. Da kann man gut drauf ausweichen auf solche Diskussionen, wenn man von dem ablenken will, wo es wirklich zur Sache geht. Macht die Frau auch in diesem Gespräch. Das lese ich heute nicht vor, ich kann nicht alles vorlesen, aber diese Dinge, die kennen wir sehr gut. Wenn ich über den Glauben rede, dann finde ich mich manchmal bei Nebenthemen wieder und denke, irgendwie bringt das jetzt aber gar nichts. Irgendwie habe ich mich jetzt oder haben wir uns besser gesagt festgefahren. Was würde Jesus tun, frage ich mich dann. Was sagt Jesus? Jesus lässt die ganzen unlösbaren Fragen relativ schnell beiseite. Er sagt zu der Frau, ich gebe dir Wasser des Lebens. Lebenswasser. Also Wasser des Lebens war so ein Ausdruck für frisches Quellwasser. Wenn so eine Quelle ist, dann sprudelt es. Das Wasser ist scheinbar lebendig, es ist kalt, es ist frisch, es ist lebensspendend. Aber Wasser des Lebens heißt eben auch Wasser, das Leben gibt und steht für das Leben selbst, das Jesus anbieten möchte. Ein anderes Leben als dieses langweilige, labberige, stille Wasser in einer Zisterne. Ich gebe dir Lebenswasser. Die Frau bleibt vorsichtig. Sie sagt, was soll denn das sein, Lebenswasser? Und da fragt Jesus sie was Komisches. Er fragt sie, hol doch deinen Mann her. Und er sagt damit, du, da gibt's einen wunden Punkt in deinem Leben und den kenne ich. Und den bringe ich jetzt einfach mal zur Sprache. Und sie sagt etwas ausweichend, ich habe keinen Mann. Er sagt, stimmt, vollkommen richtig geantwortet. Also sie hat nicht gelogen, ne? Ist klar. Du hast 5 Männer gehabt. Oder soll man besser sagen, die haben dich gehabt. Und alle haben es vorgezogen, das Weite zu suchen, über kurz oder lang. Und der jetzt bei dir ist, das ist nicht dein Mann und vielleicht bleibt er auch gar nicht, wahrscheinlich nicht, also Gesetz der Serie, erster Mann gegangen, zweiter Mann gegangen, ja, der 6. Mann wird er wohl bleiben. 5-mal weggeschickt. 5-mal hatten sie es satt mit dieser Frau. Was bedeutet das für diese Frau? Du bist nichts wert. 5-mal wurde ihr das sehr, sehr deutlich gemacht. Du bist nichts wert. Und Jesus, er spricht kein Urteil. Eher so ein Blick wie bei einem Arzt. Ihr kennt diesen Blick, wenn ihr ihm euer Wehwehchen zeigt, das ihr vielleicht vorher niemandem gezeigt habt aus Scham. Aber der Arzt sagt, ja, das kenne ich, das gibt es gar nicht so selten. Aber es gibt auch Heilung für dein Wehwehchen. Das ist dann schon was anderes. Und da begreift sie, wer das ist. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Bist du der Messias? Also, ich sehe, du bist gut in der Diagnose. Kannst du auch heilen? Und Jesus sagt, ja. Ich bin's. Ich bin's. Ich kann dich heilen. Und ich habe Leben für dich. Das hätte er ja auch gleich sagen können, denken wir. Warum diesen ganzen Sermon, diesen ganzen Vorlauf? Nein, das ist nicht seine Art, das gleich zu sagen. Erst musste das, was in ihr verschüttet war zutage, diese Sehnsucht nach Leben, die begrabenen Sehnsüchte. Und dieser enge Horizont, der musste aufgebrochen werden, dieses Gefängnis, in dem sie war. Und sie musste ins Weite. Dann sollte sie wissen, was das ist, was Gott ihr schenken will. Und dann, ja, sollte sie wissen, wer der ist, von dem sie das alles bekommen kann. Wie sagte Jesus doch, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lass uns, wenn wir über den Glauben ins Gespräch kommen, versuchen, mal rüberzubringen, Gott gibt dir was, was dir keiner sonst und nichts sonst geben kann. Vergebung, Sinn, Frieden, Leben. Ich kenne nicht die verborgenen Sehnsüchte, die muss ich rauskriegen. Dann müssen wir sagen, wer es ist, der es gibt. Es ist Jesus und es ist kein anderer. Das ist unser Bekenntnis. Er ist der Heilmacher des Lebens. Er ist der Messias. Die Geschichte endet mit dem zahlenmäßig größten Happy End der Evangelien. Und das muss ich zum Schluss noch sagen. Das ist der zweite Eimer, den ich für euch mitgebracht habe. Also das erste eben dieses, am Anfang kommt es, die Sehnsucht nach Leben frei zu graben, frei zu buddeln. Und diesen letzten Eimer, dieses große Happy End, ja, das hat mich dann sehr überrascht. Ein bisschen weiter hinten in der Geschichte. Da heißt es, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Ist das nicht überraschend? Sie rennt ins Dorf und sagt allen, ich habe einen Propheten getroffen, einen, der den Durchblick hat. Kommt alle und seht ihn euch an, ob er wohl der Messias ist. Sie ist allein zum Brunnen gegangen. Sie hat es vorgezogen, allein zu gehen. Sie hat sich geschämt, mit den anderen zu gehen, die rumgetratscht haben. Und jetzt geht sie mitten rein ins Dorf von Tür zu Tür und erzählt es allen, was ihr da passiert war. Ist euch das aufgefallen? Dass sie ihre Scham überwunden hat? Ja, ihre bisherige Scham, die ist auf einmal kalter Kaffee und ist Schnee von gestern. Und das, finde ich, ist das wirklich große Wunder in dieser Geschichte. So eine Befreiung. Wahrscheinlich war es das, was die Mitbewohner dermaßen verblüfft hat. Und wo sie sich gesagt haben, also das wollen wir uns doch auch mal ansehen. Da muss ja was dran sein. Die sich immer verdrückt hat, wenn sich zwei, drei Leute aus dem Dorf gezeigt haben, kommt da zu uns und erzählt uns was vom Propheten. Ihre Veränderung selber war ein Zeugnis. Ein durchschlagendes Zeugnis. Und das, was sie zu sagen hatte, ja, das durfte dann ganz schlicht sein. Sie hat keine Predigt gehalten. Sie hat nur gesagt, ich habe einen Propheten gesehen. Vielleicht ist es der Messias, kommt doch mal und guckt. Sie war jetzt auch nicht mehr das schwarze Schaf des Dorfes. Sie bekam eine ganz große Bedeutung für den Dienst Jesu. Ja, und da muss ich noch was anderes vorlesen, was auch dazu gehört, zu die Verse drumherum. Vers 27, inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Also sie waren ja einkaufen gewesen, essen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte, was willst du, alles Feiglinge? Oder was redest du mit ihr? So, machen wir einen Sprung. Und Jesus sagt zu ihnen, sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Ich aber sage euch, blickt umher und seht, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Sämann und Schnitter, gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Das ist ja mal was. Er sagt seinen Jüngern, ihr lieben Leute, für euch gibt es jetzt was zu tun. Erntearbeit. Und die, wieso denn? Wir sind doch hier in Samarien. Da gibt es für Apostel doch nichts zu tun. Doch, denn erstens ist Samarien ein Teil von Israel, in der Optik von Jesus jedenfalls. Die Juden waren anderer Meinung, Jesus weiß es besser. Und zweitens, ihr habt gar nicht mitgekriegt, inzwischen ist hier gesät worden. Ja, denn Jesus hat einen 13. Apostel gekriegt. Oder besser gesagt, eine Apostelin. Normalerweise dauert es 4 Monate bis zur Ernte in Israel. Aber in dem Fall hier dürfen sich die Seeleute und die Ernteleute die Klinke in die Hand geben. So schnell geht das hier. Die Apostel schauen sich um. Wer die Ernteleute sind, dürfte wohl klar sein. Das sind sie, ja, das wissen sie. Das hatten sie schon mal wohl gehört von Jesus. Aber wo waren die Seeleute, die das Wort ausgestreut haben? Wo hat er die denn? Wir wissen es. Das war die Dame mit den 5 Verflossenen. Sie war die Seefrau. Sie, das schwarze Schaf, das keinerlei Bedeutung hatte fürs Dorf, war sie nur Gegenstand des Getratsches. Für die Israeliten ein Nobody. Aber Jesus gibt ihr Leben und dieses Wasser des Lebens wird in ihr zu einer Quelle, die zum ewigen Leben fließt. Sie ist nicht mehr Gegenstand der Mission sozusagen, sondern wird selber zu einer Missionarin in einer unglaublich kurzen Zeit. So schnell vertauschen sich die Rollen. Sie hat den Dorfbewohnern ein schlichtes Zeugnis gesagt, ein Prophet ist da. Und sie hatten ihr geglaubt, haben sich selber überzeugt und wurden gläubig. Sie sagen am Schluss, jetzt glauben wir nicht mehr, weil du uns was gesagt hast, sondern wir haben ihn selber gesehen. Die Apostel, die waren inzwischen mal mit Einkaufen beschäftigt gewesen. Wir haben manchmal so einen ganz verkehrten Glauben an die feste Rollenverteilung. Hier die armen Teufel, die die gute Nachricht brauchen. Und dort die Gerechten, mit denen man was anfangen kann. Die Geschichte macht deutlich, dass sich die Rollen auch sehr schnell mal ändern können. Gerade beim Zeugnis ist das so. Wir hören jetzt nach 6 Wochen da auf, wo wir angefangen haben. Wir haben eine Berufung, nicht Gerechte zu sein in dem Sinn, dass wir da so eine feste Rolle haben und die wir dann auch irgendwie darstellen müssen und ausfüllen müssen. Wir haben eine Berufung, ein Zeugnis zu geben. Einfach Zeugen zu sein. Wir haben doch etwas erlebt in unserem Leben. Wir haben doch erlebt, wie der, der das Wasser des Lebens ist, zu uns gekommen ist und uns erfüllt hat. Jesus ist dahin gekommen, wo Not und Bedürftigkeit geherrscht hat bei uns. Und es hat sich was getan. Wenn sich noch nichts getan hat, dann steht Jesus aber da und sagt, du, ich will dir das geben, was du in deinem Innersten brauchst. Selber müssen wir nichts darstellen, nichts von uns her machen. Na, Johannes der Täufer, der hat in der Wüste gesagt, wer bin ich? Gesagt, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Das bedeutet euch, ich bin im Grunde genommen eigentlich ein Niemand, ich bin nur eine Stimme. Eine Stimme ist etwas, das wird gesagt, das wird gehört und verstanden, aber dann verklingt es auch wieder. Er hat nichts von sich her gemacht, ein ganz, ganz schlichter und einfacher Mann. Wir müssen nichts selber darstellen, nichts von uns her machen. Aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben, steht im Epheserbrief. Und die Gnade, die ist Gottes Kraft, ganz allein seine Kraft. Die Grundlage für unser Selbstbewusstsein ist nicht, dass wir aus uns etwas gemacht haben, sondern dass Jesus aus jedem etwas machen kann. Und seine Gnade bringt's. Amen.